Bisher bei Die Mafia-Prinzessin.
Weil ich, wenn ich ehrlich bin, mehr Angst vor ihr habe als wie große Hilfsbereitschaft.
Also ich sage Ihnen gleich vorneweg, es ist so, dass wenn wir hier, wir kriegen das ja oft, ich sage nichts dazu.
Ja, wir sind jetzt mal gespannt. Wir haben die ganzen Sachen dabei, auch ausgedruckt, dass wir ihr das einfach alles mal zeigen können. Und sind wir mal wirklich gespannt, wie das jetzt wird. Hallo. Hallo, guten Tag, grüß Sie. Krause und Bauer. Und wie war ihr? Sie kamen vom Coaching, glaube ich, gerade. Ein Abend im Mai 2020. Wir sind wieder in Nordrhein-Westfalen, in der Kanzlei von Werner Hagen. Katharina Peters sitzt schon in der kleinen Warteecke im Empfangsbereich. Sie wirkt angespannt. Und wir sind auch nervös. Heute, 10 Monate nach ihrer ersten Mail, wollen wir Katharina Peters sagen, dass wir alle Akten durchgearbeitet und mit allen Zeugen aus ihrer Vergangenheit gesprochen haben. Und dass wir nichts gefunden haben, was ihre Version von der großen Verschwörung und dem Justizirrtum gegen sie stützen würde. Im Gegenteil, das Urteil erscheint uns unangreifbar. Die Frau, die sich als unschuldiges Opfer an uns gewandt hat, ist für uns jetzt eine mysteriöse Täterin, die zuerst ihren Adoptivvater und dann ihren Ehemann erpresst und fast in den Wahnsinn getrieben hat. Das ist Die Mafia-Prinzessin, ein FIO Original des SZ-Magazins von Patrick Bauer und mir, Till Krause. Folge 6. Waterloo.
Können wir ihn da drin einfach zurückgeben?
Gerne,
ja. Sehr gerne, ja.
Milch, Zucker?
Nur Milch.
Auch für mich Milch, ja.
Milch, Kaffee, richtig?
Ja, gerne.
Ja, geht. Sehr gerne.
Super,
ja.
Danke. Können Sie mir ruhig geben. Ja.
Sehr nett.
Bestimmt ahnt Katharina Peters, dass dieses Treffen unter anderen Vorzeichen steht als die bisherigen. Per Mail hatten wir ihr vorher geschrieben, gerne würden wir nächste Woche nach Nordrhein-Westfalen kommen und über den aktuellen Stand der Recherche sprechen. Ihre Antwort war genauso knapp. Es kommen längst nicht mehr so viele WhatsApp-Nachrichten von ihr. Und die kommen, sind kurz und rein sachlich. Das Verhältnis ist abgekühlt, spätestens seitdem Katharina Peters einen neuen Anwalt engagiert hat, der nicht mit uns reden will. Nun sitzen Patrick und ich also mit der Frau, deren unglaubliche Lebensgeschichte unser Leben seit vielen Monaten bestimmt, in lauer Stellung vor dem Büro ihres Anwalts. Wir sind bereit für den Showdown. Bloß die Bürotür bleibt zu, obwohl wir längst verabredet sind.
Lass dich entschuldigen, es dauert noch 10 Minuten.
Ja, ja. Kein Problem. Kein Problem, vielen Dank.
Brauchen Sie noch irgendwas?
Nee, wunschlos glücklich, danke.
Wir wollen Katharina Peters erst in Anwesenheit ihres Anwalts mit unseren neuen Erkenntnissen konfrontieren. Nicht hier in diesem Vorraum zwischen Tür und Angel, sondern in Ruhe und auch lieber vor einem Zeugen. Ihren Anwalt Werner Hagen kennen wir ja schon von unseren letzten Reisen nach Nordrhein-Westfalen. Er hat auf uns immer ruhig und besonnen gewirkt. Was wir aber überhaupt nicht einschätzen können, ist, wie Katharina Peters reagiert, wenn wir ihr sagen, dass wir ihr kein Wort mehr glauben können. Wird sie zusammenbrechen, uns anschreien, uns Vorwürfe machen oder uns gar hinauswerfen lassen? Natürlich sind wir nicht unvorbereitet in diesen Tag gegangen. Nach unserem verstörenden Gespräch mit dem Adoptivvater Johannes Reichelt haben wir uns Rat von einem Experten geholt. Wir haben mit Norbert Nedopil gesprochen, einem der erfahrensten Experten für die Psyche von Straftätern. Er ist einer der wenigen Menschen, die in dieser Audiodoku mit ihrem echten Namen auftauchen. Wir haben ihn dazu gebeten, weil er in den Fall überhaupt nicht involviert ist und ihn so von außen umso nüchterner betrachten kann. Professor Nedopil hat sein Büro im 2. Stock der Universitätsklinik für Psychiatrie in der Münchner Nussbaumstraße. Obwohl er längst emeritiert ist, bleibt er ein vielbeschäftigter Mann. Er hat zuletzt ein Gutachten über Beate Zschäpe geschrieben für den NSU-Prozess. Sein Wort hat Gewicht.
Ja, danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns zu reden. Wir brauchen tatsächlich ein bisschen Ihre Expertise. für eine Geschichte, an die wir gerade recherchieren.
Ja? Okay.
Ich versuche Ihnen mal den Fall in aller nötigen Kürze zu schildern. Junge Frau.
Wir erzählen ihm die Geschichte von Katharina Peters. Nur das Wichtigste. Und schon das dauert eine halbe Stunde. Nedopil verschränkt seine Arme, lehnt sich zurück und sagt, solche Fälle gibt es immer wieder. Eine Diagnose kann er natürlich nicht stellen, ohne eine Patientin zu kennen. Aber was wir ihm da beschreiben, zeige Merkmale einer sogenannten histrionischen Persönlichkeitsstörung. Die vielen Nachrichten mitten in der Nacht, die endlosen Telefonate, wie sie uns beide eine Zeit lang völlig vereinnahmt hat. Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung sind unglaublich geschickt darin, bei anderen Menschen Wünsche und Ängste zu erkennen, sagt der Professor. Sie sind meisterhaft darin, gezielt Schwachpunkte ihrer Mitmenschen für eigene Interessen auszunutzen.
Wie ein guter Schauspieler, der eben auch oder erkennt, wo die, wo die Schwächen und die Stärken des Gegenübers sind und das ausnutzen kann. Das ist das, was so Histrioniker können. Also das, und sie, das ist dann Borderline, sie beherzigt nicht die üblichen Grenzen, die Menschen sozusagen haben. Was ist sozusagen, wo grenzt sich da eine ab? Man nennt das dann so pathetisch oder nicht pathetisch, banal fast, Nähe-Distanz-Problem. Also sie kommen einem näher, als man das überhaupt gewohnt ist. Ich weiß nicht, wie sie es erleben.
Ich meine, das Grenzüberschreitende ist natürlich, also jetzt keine körperliche Natur, aber ich weiß nicht, wie viele Protagonisten du sonst hast, die dir so viele Sprachnachrichten, WhatsApp-Nachrichten und Mails schicken.
Sie spammt mich zu, das ist unglaublich. Ja. Aber ich hatte noch nie mit einer Person eine derartige Notwendigkeit einer ganz strikten Abgrenzung empfunden. Ich habe mir zum Beispiel extra ein neues Handy zugelegt mit einer Prepaid-Nummer, nur damit die sozusagen nicht meine private Handynummer hat.
Ja.
Und zwar zu einem Zeitpunkt, als sie gegen uns noch völlig als glaubhaftes Justizopfer auftrat. Okay. Die haben ganz früh zu uns gegenseitig gesagt, niemals mit dieser Frau darf einer von uns alleine in irgendeinem Raum sein, immer nur zu zweit, immer nur an öffentlichen Orten.
Wir wollen mit Professor Nedopil auch über Katharina Peters Adoptivvater Johannes Reichelt sprechen. Der hatte uns ja offenbart, dass er den Mafia-Betrug gemeinsam mit ihr nur deshalb begangen hat, weil sie ihn ebenfalls erpresst hatte. Mit der Stimme Gottes, die sie hören könne und vor der er Todesangst hatte. Was hält Professor Nedopil davon? Nedopil antwortet zunächst mit einem Fall, mit dem er einst beschäftigt war. Und der ging so. Ein Opernsänger war überzeugt, dass irgendwelche geheimen Kräfte versuchen, ihn mit Strahlen seiner Stimme zu berauben. Er kam zu Norbert Nedopil, es ging ihm bald besser. Er lernte eine Frau kennen, sie zog zu ihm, das Leben des Tenors schien wieder in geordneten Bahnen zu verlaufen. Bis herauskam, der Sänger hatte seine Lebensgefährtin ebenfalls davon überzeugt, dass er verstrahlt werden sollte. Zusammen saßen sie nun die meiste Zeit in einem selbstgebauten Kasten, der sie vor dieser unsichtbaren Gefahr schützen sollte. Was Nedopil uns mit dieser Geschichte zeigen will, ist, der Mensch ist unter Umständen gewillt, so ziemlich alles zu glauben.
Und sagen, der glaubt jetzt auch das Gleiche.
Also es ist nichts komplett Unplausibles, dass ein bis dahin im Leben stehender Mensch auf einmal denkt, diese Frau hat einen Draht zu Gott und befehligt mir die aberwitzigsten Dinge.
Die Frage ist halt, wie wichtig ihm Gott ist. Nicht? Also,
er sagt, er sei ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Er hat auch viele Schriften gelesen mit Gottes Offenbarungen. Gibt es ja ganze Bücher, die Menschen angeblich diktiert wurden direkt von Gott. Und die hat er eben gelesen.
Also hat er schon so ein, was man heute in anderen Bereichen als Verschwörungstheorien, wo Gott eben etwas tut, was eigentlich mit menschlichen Verständnis nicht wirklich zu nachzuvollziehen ist. Mhm. Also das hat er schon, die Bereitschaft hat er schon.
Ja.
Und damit ist er empfänglich für Suggestion.
Manipulativ ist das Wort, das Professor Nedopil am häufigsten verwendet, wenn er über histrionische Menschen spricht. Je länger das Gespräch dauert, desto mehr interessiert sich Nedopil auch für unsere Rolle in dieser Recherche. Ehrlich gesagt, betrachtet er uns so durchdringend, als wären wir zwei ziemlich interessante Studienobjekte. Vielleicht ist das der Moment, an dem uns klar wird, dass auch wir längst von Katharina Peters manipuliert werden. Und Professor Nedopil scheint uns anzumerken, dass wir ins Grübeln kommen.
Aber und jetzt sage ich Ihnen noch was. Wenn Sie sich fragen, bin ich manipuliert oder werde ich manipuliert, dann frage ich Sie mal, wie viel Zeit, Ihre Zeit, verbringen Sie mit der Frau?
Mit der Frau
als in Person? Gedanken. In, ah. In der, wie viel Zeit nimmt die von Ihrem Lebens...
Die Zeit mit einer Arbeitszeit, aber ich kann, würde von mir behaupten, ich nehme sie nicht mit nach Hause bisher.
Ja, ja, ja.
Ich aber auch, weil meine Frau vielleicht auch schon aus der, schon recht früh sagte, ich möchte davon gar nicht, mehr hören, ja? Weil es so kompliziert ist. Und das ist ja auch ein Signal.
Ja, das ist ein Signal. Also das ist das, wenn man sozusagen auch so in der Supervision, Kollegen, wie viel Zeit macht das, also nimmt dieser Patient, ist das angemessen, für das, was dir der Patient bietet oder was du den Patienten bieten kannst, aus fachlicher Sicht bieten kannst.
Es stimmt ja, wir haben der irren Geschichte von Katharina Peters mittlerweile wirklich viel Zeit gewidmet. Wir denken beide oft an sie, an ihre Behauptungen, die Widersprüche, an die Abgründe, die sich uns aufgetan haben. Wahrscheinlich denken wir sogar zu oft daran. Natürlich, von Anfang an waren wir zumindest skeptisch, als sie uns ihre Version präsentiert hat. Und inzwischen sind wir uns längst sicher, dass Katharina Peters zu Recht verurteilt wurde. Und dass sie ein unfassbares finanzielles und emotionales Chaos verursacht hat. Die Fakten, die wir recherchiert haben, sind eindeutig. Und trotzdem wollen wir auch jetzt noch nicht ausschließen, dass sich bei unserem nächsten Treffen mit ihr doch endlich ein Beleg für ihre Version finden lässt. Warum sind wir ihr so lange gefolgt? Und warum bekommen wir die Gedanken, die sie uns eingepflanzt hat, nicht aus dem Kopf?
Aber Sie machen eins richtig. Sie machen es zu zweit. Ja, allein sind Sie viel anfälliger für Einflussnahmen und Manipulation.
Als Professor Nedopil diesen Satz sagt, bin ich nochmal besonders froh, dass ich damals Patrick gefragt habe, ob er bei dieser Geschichte mitmachen will. Denn wenn wir uns so anschauen, wie Katharina Peters bisher vorgegangen ist, fällt uns auf, sie hat die Leute immer von ihrem Umfeld isoliert. Bis es irgendwann niemanden mehr gab, der ihre irren Storys mal kritisch hinterfragen konnte. Das war ja in unserer Recherche immer wieder wichtig, dass wir uns gegenseitig daran erinnern konnten, was da alles unplausibel ist. Und es war manchmal schon lustig eigentlich. Immer wieder haben Patrick und ich die Rollen getauscht. Mal war ich derjenige, der sicher war, dieser Frau ist schlimmes Unrecht passiert. Da hat mich Patrick an die vielen Widersprüche in Katharina Peters Geschichte erinnert. Und dann, ein paar Tage später, ist wieder ein neues Dokument irgendwo aufgetaucht, das dann wieder Patrick dazu gebracht hat, Katharina Peters als Opfer zu sehen. Da war ich es dann, der ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Mittlerweile haben wir keine Zweifel mehr, dass es diese Mafia-Erpressung wirklich gab. Und das wollen wir auch Katharina Peters sagen. Im Gespräch mit Norbert Nedopil fragen wir, ob es überhaupt sinnvoll ist, Katharina Peters mit unseren Zweifeln und den sie belastenden Rechercheergebnissen zu konfrontieren.
Ja. Aber ist es ratsam, sie damit komplett zu konfrontieren?
Also sie so zu konfrontieren, dass sie sagen, sie haben uns angelogen, wäre falsch.
Ja.
Wäre falsch. Sie zu konfrontieren in einer Form, dass sie ein Schlupfloch finden kann, wäre interessant, weil Sie werden sehen, wie schnell sie ein Schlupfloch findet. Und die Gefahr, wenn Sie sie konfrontieren mit der, dass sie lügt, sozusagen ihr zu sagen, ist die Gefahr, dass sie jemand anderen sozusagen herbeiholt, der Ihnen schadet, den sie manipuliert, um Ihnen zu schaden.
Was könnte sie da machen? Also
naja, haben Sie, die hat sicher ein paar ihrer wunden Punkte schon entdeckt und weiß, wo sie anzubackern sind. Also
sie munitioniert sich sowieso schon mal quasi.
Das weiß sie gar nicht, dass sie es tut, aber sie tut es.
Mit diesem Gefühl gehen wir in das Gespräch mit Katharina Peters. Also mit der Vorahnung, dass diese Frau uns längst auf unsere Schwachpunkte abgetastet hat und sich schon Ideen zurechtlegt, um auch uns zu schaden, wenn sie merkt, dass unser Artikel und diese Audiodoku nicht in die Richtung gehen, die sie gerne hätte. In der Kanzlei in Nordrhein-Westfalen lässt Werner Hagen uns weiter warten. 20 Minuten, 30, 40. Er taucht nur kurz auf und dann ist er wieder weg.
So, eine Minute noch, bitte.
Ja, sehr gut.
Ein Termin jagt den nächsten. Mit der Zeit wird es immer schwieriger, im Warteraum harmlosen Smalltalk zu führen. Katharina Peters ist neugierig, das merken wir. Sie will wissen, was haben wir herausgefunden. Sie bombardiert uns im Flüsterton mit neuen, anscheinenden Widersprüchen im Urteil. Und sie erzählt uns, dass ihr neuer Anwalt zwei Dinge plant, um ein Wiederaufnahmeverfahren zu erreichen. Ein aussagepsychologisches Gutachten, bei dem ein Experte die alten Vernehmungsprotokolle, die zu Katharina Peters Verurteilung führten, neu auf Ungereimtheiten durchgehen soll. Und ein finanzmathematisches Gutachten, das die vielen damals ausgewerteten Konten noch einmal betrachtet. Katharina Peters will so beweisen, dass ihr Ex-Mann Michael Peters gar nicht so viel Geld besessen und für sie ausgegeben hat, wie er behauptet. Aber so ein Gutachten ist teuer, fast 10.000 Euro würde es kosten. Sie fragt uns, ob die Süddeutsche Zeitung vielleicht einen Teil davon übernehmen würde. Das lehnen wir natürlich ab. Da sagt Katharina Peters, dass vielleicht auch ihre Mutter bereit wäre, das Geld zusammenzukratzen.
Ja, ich bin nicht so weit.
Hallo, ich grüße Sie, alles gut, kein Problem. Schön, dass Sie Zeit haben überhaupt.
Kannst du das bitte eben noch kopieren? Ich darf dir einen Kaffee anbieten.
Wir hatten schon. Wir hatten gerade schon, wir wurden großzügig bewirtet.
Kommen Sie mit.
Sehr gerne.
Wir setzen uns an den Konferenztisch, an dem wir Katharina Peters einst vor bald einem Jahr zum ersten Mal gegenüber saßen. Es ist warm, aber sie behält ihren Mantel an. So, darauf haben wir ganz schön lange gewartet. Es ist Zeit, reinen Tisch zu machen. Wie immer in dieser Audiodoku haben wir die Stimme von Katharina Peters von einer Schauspielerin nachsprechen lassen, um ihre Identität zu schützen.
Wir sind nämlich jetzt tatsächlich so ein bisschen an dem Punkt. Wir müssen, glaube ich, jetzt irgendwann mit dieser Recherche auch mal zu einer Art Ende kommen. Also wir sind seit sehr, sehr, sehr langer Zeit damit beschäftigt. Haben jetzt dann auch nochmal die, ich würde sagen, was waren 6.000 Seiten oder sowas, der Gesamtakte sozusagen wirklich nochmal akribisch durchgeackert und sind da eigentlich eher noch auf mehr Fragen sozusagen gekommen, die dieses juristische Gutachten oder beziehungsweise diese Anklageschriften, diese Verurteilung auch eher stützen, als sie sozusagen zu widerlegen. Und zwar fange ich vielleicht mit der ersten Frage nochmal an, wie denn dieser Name Fontanelli ins Spiel kam bei ihrem Ex-Mann sozusagen. Können Sie das einfach nochmal, dass wir es einfach doch nochmal besser verstehen, einfach mir nochmal erklären?
Der Name kommt aus meinem Roman, den habe ich 2000 oder 2001 geschrieben. Da habe ich diesen Namen verwendet und als ich Michael Peters kennengelernt habe, erzählte ich ihm von diesem Roman und er wollte von mir einen Auszug haben. Ich habe ihm diesen Ausdruck zugeschickt und bei der Polizei hat er später behauptet, dass die Erpresserfamilie die Fontanelli hieß.
Aber Sie selbst haben diesen Namen nie für sich beansprucht. Das ist ein Widerspruch zu Dokumenten, die wir in der Akte gefunden haben. Und zwar sind Dinge auf Ihrem Rechner gefunden worden, das sind beschlagnahmte Dokumente. Ich habe die auch nochmal ausgedruckt, aber das ist ja alles aktenkundig. Hier liegt mir ein Lebenslauf vor von Ihnen, der ist ohne Datum, aber da der letzte Eintrag davon aus dem Jahr 2005 ist. Wir zeigen ihr den Lebenslauf, in dem schwarz auf weiß steht, dass sie aus der Familie Di Fontanelli abstammen soll. Und wir holen auch diesen seltsamen Brief ans Landratsamt hervor, in dem sie ganz offiziell ihren Namen in Di Fontanelli ändern will. Darauf sagt sie:
Ich kann es nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe es nicht geschrieben. Das muss der Dr. Reichelt gewesen sein. Der hat damals alles für mich geschrieben. Ich war dazu ja gar nicht in der Lage. Ich habe nie einen Lebenslauf von mir verschriftlicht. Da müssen Sie den Dr. Reichelt fragen.
Ich habe ihn gefragt und er sagt, er hat es nicht geschrieben. Definitiv und 100%. Ich würde er vor jedem Gericht der Welt aussagen.
Ich würde das Gegenteil behaupten. Es war auch nicht mein PC und es ist bei der Polizei hinterlegt, wem diese PCs gehört haben.
Katharina Peters sitzt angespannt auf ihrem Stuhl, aber sie spricht ganz ruhig. Es ist, wie der Psychiater Nedopil gesagt hat, zu jedem Vorwurf findet sie ein Schlupfloch. Besonders gern sagt sie, das verstehe ich auch nicht, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht geschrieben. Obwohl diese gefundenen Dokumente genau in dem Stil geschrieben sind, den wir auch schon aus ihren endlosen E-Mails kennen. Als nächstes zeigen wir ihr die Eheverträge. Die sind ja auch voller Hinweise auf die angebliche Mafia-Familie. Und die muss sie gesehen haben, denn die sind von ihr unterschrieben.
Ich würde Ihnen gerne einen Teil davon vorlesen. Paragraph 5. Regelung für gemeinschaftliche Kinder. Wir sind uns ferner darüber einig, dass die Vornamen gemeinsamer Kinder traditionell geprägt sein sollen und diese sich an der üblichen Namensgebung in der Familie der Ehefrau orientieren sollen. Was ist damit gemeint?
Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht formuliert. In dem Moment, wo er verlesen wurde, nicht nur der, sondern tatsächlich auch die anderen Eheverträge, bin ich irgendwann ausgestiegen, weil das in einer Geschwindigkeit verlesen wurde und mit juristischen Fragen kombiniert war, dass ich irgendwann ausgestiegen bin.
Aber das heißt, all diese nicht von Ihnen. Sie haben das doch unterschrieben. Sie sind beim Notar, der liest es vor. Warum sagen Sie da nicht, was soll denn der Quatsch?
Ja, ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht mehr. Ich habe nachgefragt, warum das so schnell ging und dass ich nicht alles mitbekommen habe. Und da hat der Dr. Reichelt gesagt, das ist schon in Ordnung. Und der Dr. Peters hat gesagt, wir haben das ja alles vorher schon besprochen.
So geht es über eine Stunde lang weiter in diesem Gespräch. Es wird immer angespannter. Wir alle fallen uns gegenseitig ins Wort. Darum ist es schwer, hier Ausschnitte aus dem Gespräch vorzuspielen, da wir ja die Stimme von Katharina Peters nicht in dieser Audiodoku vorkommen lassen wollen. Darum nur so viel. Wir legen ihr jeden Beweis auf den Tisch und alles wiegelt sie ab. Die Geschichte ihres Adoptivvaters mit der Stimme Gottes nennt sie absurd. Nichts davon ist wahr, sagt sie. Auch alle anderen Zeugen, zu denen sie uns hier ursprünglich geschickt hat, weil diese ihre Version der Geschichte stützen könnten, sagen laut ihr nun plötzlich alle die Unwahrheit. Sie sind entweder von ihrem Ex-Mann bezahlt oder bedrängt worden oder lügen aus Gründen, die sie nicht nachvollziehen kann.
Das sind alles Fakten, wo Aussagen gegen Aussagen stehen. Was einen dann natürlich überrascht als Journalist ist, wenn man zu Menschen kommt, die sie uns ja auch empfohlen haben, die aber überhaupt nicht für sie sprechen, das beunsichert einen dann.
Ich kann nur dabei bleiben, was ich gesagt habe, ich weiß nicht, warum diese Menschen so schlecht über mich reden. Nur bei meinem Vater verstehe ich es schon.
Im Moment zeichnet sich einfach nach allem und wie gesagt, das können wir Ihnen wirklich versichern, wir haben nach bestem journalistischen Wissen und Gewissen gearbeitet. Wir haben uns durch Akten nächtelang gefräst, wir haben mit Ihnen stundenlange Gespräche geführt, wir sind durch halb Deutschland gegondelt, um irgendwelche Leute zu treffen, die Sie uns ja als Gesprächspartner empfingen, die alle sagen, dass es anders war, als Sie es darstellen. Was machen wir jetzt?
Das weiß ich auch nicht.
An dieser Stelle schaltet sich ihr Anwalt Werner Hagen ein. Er war bisher in diesem Gespräch eher still und viel zurückhaltender als sonst. Wir haben den Eindruck, auch er beginnt jetzt erst so richtig zu verstehen, dass er einer Lügengeschichte aufgesessen ist, dass hier überhaupt kein Unrecht geschehen ist mit dieser Verurteilung und dass an dem Urteil gegen Katharina Peters nicht zu rütteln ist.
Man muss irgendwo versuchen, wieder das zu verstehen. Es geht ja hier gar nicht um die Frage, ihnen zu glauben oder ihnen nicht zu glauben oder so. Es geht ja um die Frage, was kann man, wenn ich mich jetzt in einen Journalist oder in journalistische Sorgfalt hineinsetze, was kann man als, sauber recherchiert selber darstellen und sagen, wir haben die und die Erkenntnisse, mit denen wir das, was damals in dem Urteil drinsteht oder was Sie da reingeschrieben haben, womit wir das widerlegen können. Ja, so, ne?
Und dann viele der Erkenntnisse, die wir heute mitgebracht haben, sind ihm auch neu, sagt der Anwalt. Man kann Werner Hagen, diesem erfahrenen Strafrechtler, richtig dabei zusehen, wie ihm sein Plan, dieser Frau, diesem Justizopfer zu helfen, durch die Finger rinnt. Er erinnert sich zum Beispiel an ein Gespräch mit Johannes Reichelt, dem Adoptivvater.
Ja, und hat ja mir gegenüber auch gesagt, dass sie außerordentlich manipulativ sein können. Ich weiß, das ist ein Wort, da geht sie an die Decke, aber die Leute sagen das. Das ist also so ein Eindruck, den also manche Menschen dann jeweils haben.
Und das ist eine Frage, ganz kurz, die ich jetzt auch aus der Erfahrung von journalistischer Arbeit auch immer mit Vorsicht genieße, so wie ich hysterisch ungern höre, weil es auch oft klischeebehaftet und gerade gegen Frauen verwendet ist. Ja? Also deswegen auch da abzüglich aller Skepsis, die ich auch habe, wenn deutlich ältere, deutlich mächtigere Männer solche Aussagen über jüngere Frauen treffen zu dem Zeitpunkt, bleibt halt dieses Bild stehen. Also und wenn wir uns dann heute, wiederum 10 Jahre später auf eine Reise machen, Menschen wiederum zu befragen, die bemerkenswert felsenfest bei ihren Aussagen bleiben und in einer ganz anderen Gesprächssituation, kein Polizeiverhör, keine ganz andere Gesprächssituation, 10 Jahre später trotzdem manche Details noch erinnern, glaubhaft bestimmte Gefühle widerspiegeln, Szenen schildern. Und irgendwann würde ich halt gerne mal auf jemanden treffen, der sagt, ja, da sind Sie auf einer Spur, das ist ein verdammtes Unrecht, was da geschehen ist.
An dieses Unrecht glaubt mittlerweile keiner mehr. Und Katharina Peters bleibt einfach bei allen ihren Behauptungen, trotz aller Belege und Beweise dagegen. Und trotz des ja nun doch sehr gut begründeten Urteils, für das sie ihre Strafe ja sogar schon abgesessen hat. Es wirkt, als sei sie in einer Rolle gefangen, in der nicht wahr sein kann, was nicht wahr sein darf. Und genau deswegen tut sie Patrick und mir andererseits auch irgendwie leid. Die Szenerie ist natürlich schwierig. Drei Männer, einer davon ihr Anwalt, sitzen ihr gegenüber und reden auf sie ein. Genau davon, sagt Katharina Peters, sei sie ja traumatisiert. Nämlich, dass stärkere Männer ihr vorschreiben, was sie zu tun habe. Dass Männer, von denen sie einst dachte, sie wollen ihr Gutes, sich gegen sie verbündet haben. Und so müssen wohl auch Patrick und ich jetzt auf sie wirken. Denn wir zeigen ihr schon recht deutlich. Nein, wir glauben ihr nichts mehr. Zum Beispiel das angebliche Millionenerbe ihrer Oma, das nach allem, was wir wissen, nie existiert hat.
Im Altenheim ihrer Großmutter sagen zwei Personen aus, sie kamen dort mit ihrem Adoptivvater immer reingerauscht und danach habe die Großmutter einmal gesagt, jetzt wollten die schon wieder was von mir.
Ich habe das doch alles genau so erlebt. Ich habe selber die Banderole mit den 500ern gesehen. Die habe ich Dr. Reichelt einsortieren sehen. Reichelt hat selber gesagt, dass das Geld von meiner Großmutter ist. Und meine Großmutter hat immer gesagt, dass ich von meinem Großvater erbe und dass es Millionen sein würden.
Also egal, was die Wahrheit, und die ist, glaube ich, vielschichtig, die Wahrheit in dem Fall. Egal, was sie ist, ich urteile nicht darüber. Aber für mich ist es so ein bisschen so ein Punkt, wo ich entweder frage, gibt es vielleicht doch eine andere Version dieser Geschichte oder was ist die ganze Wahrheit? Oder helfen Sie mir zu verstehen, dass die Version, die Sie darlegen, dass da irgendwas dran sein kann? Weil ganz ehrlich, Stand jetzt ist eine Behauptung, ich habe an Gottes Stimme geglaubt, genauso im Fabelbereich wie da waren Millionen bei der Oma.
Ich habe ja nichts falsch dargestellt. Es ist das, was ich erlebt habe. Und das ist das, was ich geglaubt habe. Ich habe ihn nie bedroht oder erpresst und habe ihm auch nie so eine Geschichte erzählt.
Aber ich habe auch das Gefühl, mit jeder Reise, die wir machen, mit jedem Dokument, was wir lesen, werden wir tiefer in diesen Sumpf hineingezogen, in dem es am Ende immer nur wieder auf das hinausläuft, dass dieses Urteil, so wie es dasteht, absolut unanfechtbar ist.
Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir, also ob das mir menschlich leid tut, ist was anderes, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir beruflich leid tut, dass wir Ihnen nicht was anderes jetzt sagen können, weil ich habe ja nicht in einem Auftrag gehandelt oder so, sondern quasi unabhängig. Aber natürlich irgendwie tut es mir leid, dass man jetzt hier zu dritt quasi scheinbar Ihnen gegenüber sitzt.
Mir tut es irgendwie leid, dass ich Sie geschickt habe, meine ich. Ich ging immer davon aus, dass man Fakten zusammentragen kann, die dieses Urteil kippen.
Wir sagen ihr, dass es diese Fakten nicht gibt. Zumindest haben wir in den vielen Monaten dieser Recherche nichts gefunden, das ihre Version bestätigt. Dafür aber jede Menge Beweise, die für ihre Schuld sprechen. Da sinkt Katharina Peters auf ihrem Stuhl zusammen und beginnt wieder zu weinen, während sie nochmal davon erzählt, wie schlimm die Ehe mit Michael Peters für sie war.
Ich war so irritiert und beängstigt in der fremden, halbleeren Wohnung, wo ich eigentlich neben einem Fremden geschlafen habe, den ich gar nicht kannte, der sich ja auch komisch verhalten hat. Und dann war er zu den Hunden gemein, die meine einzigen Freunde über Jahre waren. Und auch mein Adoptivvater Dr. Reichelt fühlte sich von mir irgendwie im Stich gelassen und vernachlässigt. Ich wusste überhaupt nicht, wer von beiden jetzt eigentlich der Gute ist, was ich von all dem halten sollte. Mir ist klar, dass sie das unglaubwürdig finden, aber ich habe Dr. Reichelt so gut wie immer alles anvertraut. Alles, was mit meinen eigenen Eltern war. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der sich an andere Leute gewendet hat oder irgendwelche Lügengeschichten erzählt hat. Ich muss selber damit fertig werden. Ich bin fassungslos über den Herrn Dr. Reichelt. Ich habe ihn wirklich geliebt. Ich habe ihm in dem Fall vertraut. Und was komisch ist, wenn ich jetzt höre, er lebt wieder bei seiner Mutter, dann tut er mir leid. Aber ich habe ihm nie leid getan.
Es ist ein wirklich beklemmender Moment. Die Frau, die auch wir lange als Justizopfer gesehen haben, sieht jetzt alles, was gegen sie auf dem Tisch liegt. Und schafft es nicht, das Offensichtliche zu sagen, dass an ihrer Geschichte etwas nicht stimmt. Wir kommen nicht mehr weiter. Das Gespräch hat schon über 3 Stunden gedauert. Auch ihr Anwalt Werner Hagen kann nicht mehr.
Ich glaube nicht, dass die Frau da sitzt und sie oder uns irgendwo jetzt bewusst anlügt oder so. Ne? Ich bin sehr überzeugt davon, ne? Das ist ja auch eine Sache, die ich sag mal psychologisch auch erklärbar, ja mal losgelöst von dem, was tatsächlich stattgefunden hat. Ich glaube, diese Wahrheit ist ihre Wahrheit. Ja, ne? Entweder war es so oder es war nicht so, ne? Aber das ist einfach so. Ne? Das ist eine ganz, ganz fixe Sache.
Wir können auch nicht sagen, ob Katharina Peters uns mit Absicht anlügt oder ob sie das alles wirklich glaubt. Wir sind keine Psychiater. Wir wissen aber, dass Katharina Peters immer wieder von Psychiatern begutachtet wurde. Eines dieser Gutachten war auch in den Akten. Darin steht, sie hat psychische Auffälligkeiten. Aber sie weiß genau, was sie da tut. Worin sich ihr Anwalt und wir uns einig sind, kein Gericht wird Frau Peters glauben, dass sie zu Unrecht verurteilt wurde. Wir haben keine Ahnung, wie ihr neuer Anwalt das behaupten kann. Aber wir wissen ja auch nicht, welche Version Katharina Peters ihm erzählt hat und welche Akten er kennt. Werner Hagen macht jedenfalls klar, der Plan von Katharina Peters, von dem sie am Anfang dieses Gesprächs noch so stolz erzählt hat, ist unsinnig. Also, dass die Mutter von Katharina Peters Geld für ein Gutachten ausgibt, das Michael Peters als unglaubwürdig einschätzt. Das wäre nichts anderes als ein weiteres dieser endlosen Dokumente, die wir ja schon aktenordnerweise gelesen haben.
Also ich würde Ihrer, ich sage das nur so, wenn Sie mich fragen würden, ich werde ja auch nicht von mir aus da initiativ werden, aber ich würde Ihrer Mutter auch nicht raten, da Geld für ein Gutachten anzupacken. Ne? Ja, also fing wieder auf, dann verfahren da ein aussagepsychologisches Gutachten, würde ich ihr sagen, auf keinen Fall, ne? Das können Sie sparen, das Geld, das bringt nichts. Ne? Da werden ein paar tausend Euro versenkt für nichts und wieder nichts. Ne? Und also ich glaube auch nicht, dass ein Wirtschaftsprüfergutachten oder ein finanzmathematisches Gutachten irgendwo tatsächlich die Chance eröffnen würde, da nochmal an das Urteil ranzugehen. Ne?
Auch wenn Katharina Peters nicht zugeben kann, dass ihre Geschichte offenbar ein Hirngespinst ist, dieses Argument scheint sie zu verstehen. Also dass ihre Hoffnung auf ein Wiederaufnahmeverfahren nichts bringt und sie besser nicht noch mehr Geld in den Sand setzen soll. Sie sagt:
Also eins steht fest. Ich durchlaufe doch diesen Wahnsinn nicht nochmal. Dafür, dass ich dann nochmal in so einen Waterloo gehe. Sie haben mich heute so geschockt. Das hier wird man mir ja wieder gegenhalten. Ich meine, ich habe doch keine Glaubwürdigkeit mehr.
Puh, also ich glaube, nach dem Gespräch waren alle, die da in diesem Raum saßen beim Anwalt, total geschafft. Also ich auf jeden Fall und ich glaube, sie war auch geschafft, ihr Anwalt und du, Till, auch.
Ja, total. Also ich erinnere mich noch gut, als wir nach diesem Gespräch, also völlig geschwächt irgendwann im Hotel waren und dann nicht mal mehr irgendwo hingehen konnten und irgendwie noch was trinken. Was
wir haben Bier vor der Tür getrunken.
Genau, das war das Einzige, was ging. Die Bar hatte zu, Corona und alles hat das eh unmöglich gemacht. Wir haben dann draußen noch ein Bier getrunken, aber haben uns auch nicht mal mehr aufnehmen können oder wollen, weil wir echt nach diesem Gespräch einfach irgendwie auch durch waren. Das hat lange gedauert und war ganz schön anstrengend.
Wir saßen ja wirklich viele Stunden in der Kanzlei ihres Anwalts. Ich glaube, allein das Gespräch hat 3 Stunden gedauert, davor ja die Wartezeit noch. Wir waren dann noch essen mit dem Anwalt danach. Also bis wir im Hotel waren, war es 1 Uhr nachts. Und ich hatte so das Gefühl, dass diese sehr langen Stunden da in dem hässlichen Licht dieses Büros irgendwie so auch eine neue Zeitrechnung anbrechen haben lassen. Also da, es gab ein Davor und Danach. Ja? Also davor sah sie uns noch als die Journalisten, die mit ihr im Boot sitzen und ihre Geschichte recherchieren, was ja nie unsere Rolle war, aber so sah sie uns. Und danach war so völlig klar, unsere Wege haben sich längst geteilt. Wir sind nicht mehr dabei auf ihrem Boot der vermeintlichen Wahrheit. Also ich musste während des Gesprächs auch immer wieder daran denken, was uns der Professor Nedopil in der Vorbereitung gesagt hatte, als wir ihn ja gefragt haben, bringt es etwas, jemanden, der so tickt wie sie, mit der Wahrheit zu konfrontieren. Und er sagte ja, es bringt nichts, der Frau zu sagen, sie lügen, weil dann wird sie immer zumachen oder Schlupflöcher finden. Man muss hier immer noch eine Brücke bauen.
Und das haben wir ja auch versucht.
Das haben wir ja wirklich ums Verzweifeln versucht. Ja,
mehrmals, also auch als wir jetzt das Band nochmal abgehört haben, danach haben wir wirklich häufig ja auch diesen Satz gesagt, wir wollen sie jetzt überhaupt nicht verurteilen und es kann ja auch sein, dass die Erinnerung mal trügt, aber denken Sie doch mal nach, ob es in dieser Geschichte nicht doch Dinge gibt, an die Sie sich vielleicht möglicherweise auch falsch erinnern.
So. Ja, wir haben sie ja fast angefleht. Man kann Opfer und Täter zugleich sein, haben wir mehrfach gesagt. Ja. Und dieses Flehentliche kam ja wirklich daher, dass es ja für uns auch so eine Erleichterung gewesen wäre, wenn man irgendwie so ein bisschen diesen ganzen Sachverhalt aufklären könnte, wenn man da so ein bisschen Läuterung bei ihr gesehen hätte. Und da kamen wir mit der Zeit immer näher ran, dass sie dann irgendwann sagte, ja, vielleicht haben Sie recht, vielleicht bringt es nichts, weiterzumachen, weil mir niemand glauben wird. Sie hat ja nicht gesagt, mir wird niemand glauben, weil ich die Unwahrheit sage, sondern mir wird halt niemand glauben. Mhm. Warum weiß sie nicht, warum die Leute alle gegen sie sind, warum auch wir jetzt plötzlich gegen sie sind, das wisse sie ja alles nicht. Aber vielleicht bringe es deswegen auch wirklich nichts. Und vielleicht, dachte ich, war das das Nächste, was man noch hinkriegen kann.
Also näher an die Wahrheit als in diesem Moment war es wahrscheinlich nicht möglich, jemals zu kommen.
Ne? Genau, und da fühlte ich mich dann wirklich auch irgendwie nochmal erinnert an Nedopil, und damit hatte er ja wohl total recht. Also sie findet immer ein Schlupfloch und auch in einer total schnellen und klaren Art. Also wenn man ihr sagt, hier ist ein Brief, den haben Sie geschrieben, guckt sie sich den an, sagt, nee, den habe ich nicht geschrieben. Aber der war doch auf Ihrem Rechner. Ja, zudem hatte ja auch jemand anderes Zugriff.
Und das war schon bemerkenswert. Also sozusagen, die schaut einem in die Augen und sagt, war so nicht, was Sie hier vorlegen, kann ich mir nicht erklären. Vielleicht gefälscht, vielleicht von irgendwelchen Zeugen, die im Nachhinein gekauft wurden. Also eigentlich völlig absurde Erklärungen von ihrer Seite.
Das war ja auch so anstrengend. Also dass man das Gefühl hat, man redet einfach in zwei verschiedenen Welten. Also man prallt immer wieder gegen so eine Grenze, die man nicht überwinden kann mit seinen eigenen rationalen Gedanken, weil man alles vorlegen kann und trotzdem heißt es immer wieder, aber nein, ich habe es doch anders erlebt. Und was will man gegen das Erleben, was jemand empfinden kann, schon sagen? Also klar, dann hat sie es so erlebt, aber es war nicht so.
Und ich erinnere mich aber auch noch, dass wir so eine gewisse Erleichterung auch fast verspürt haben nach dem Gespräch, weil endlich klar war, was wir an Fakten haben und dass die Geschichte, wie sie sie erzählt, in ihrer Version so nicht haltbar ist. Und die Erleichterung, weiß ich noch, bestand darin, dass ja auch sie so eine Art Einsicht gezeigt hat. Sie hat ja am Schluss dann sowas gesagt wie, ich durchlaufe doch diese Hölle nicht nochmal. Was wir dann so verstanden haben, dass sie jetzt sich nicht groß weiter ins Zeug legt, nochmal eine Wiederaufnahme ihres Verfahrens zu machen, also ihr Verfahren nochmal neu aufzurollen. Aber so ganz recht hatten wir damit nicht.
Aber das ist ja der entscheidende Punkt gewesen, finde ich, dass ich so eine gewisse Beruhigung verspürt habe, weil ich mir vorher, und ich glaube, es ging dir genauso, und auch während des Gesprächs schon auch Sorgen gemacht habe, was macht das jetzt mit dieser Frau, die wir da aus ihrer Traumwelt gerade holen, Stück für Stück. Und dadurch, dass sie aber dann am Ende fast schon wie geläutert, wie auch nach ein paar Tränen und nach einigen schweren Momenten sagte, okay, vielleicht lasse ich das wirklich mit den neuen Versuchen, mit meinem neuen Anwalt und noch mehr Geld da reinstecken, das bringt ja nichts. Und dann auch sich dann doch nochmal ganz dankbar verabschiedet hat im Auto. Und auch ihr Anwalt uns sagte, also da müssen wir uns jetzt um die Frau keine Sorgen machen, dass sie sich etwas antut oder so, sondern das war gut, dass wir jetzt hier mal offen und mit offenen Karten auch geredet haben. Das hat mich irgendwie beruhigt und erleichtert. Und gleichzeitig war ich auch erleichtert, dass ich mal wirklich mit diesen offenen Karten ihr gegenüber treten konnte und sagen konnte, ich glaube das alles nicht mehr. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Und so saßen wir dann völlig erschöpft am nächsten Tag, früh morgens im ICE, weg aus dieser Stadt in Nordrhein-Westfalen. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, vielleicht sind wir mit dieser Frau so nah an die Wahrheit gekommen, wie es nur irgendwie geht. Also weil immer wieder in dem Gespräch hatte ich das Gefühl, wir klopfen an so eine Scheibe, hinter der sie sitzt, und sie kommt einfach nicht raus aus diesem Raum, den sie sich da selber gebaut hat. Aber sie sieht jetzt wenigstens, was wir meinen. Und immerhin, sie gibt zwar nicht zu, dass sie die Unwahrheit gesagt hat oder dass sie Dinge getan hat, die sie leugnet, aber sie hat wenigstens insofern aufgegeben, als dass sie meinte, dann belässt sie es jetzt halt dabei.
Aber es kam dann doch sehr anders, ne? Also wenige Tage, glaube ich, nach dem Gespräch kam dann wieder eine WhatsApp-Nachricht von ihr, dass sie sehr enttäuscht ist von ihrem alten Anwalt, dass er sie da nicht besser gestützt hat in diesem Gespräch und nicht besser verteidigt hat gegen unsere Vorwürfe, und dass sie weitermachen will, dass ihr neuer Anwalt den Fall weiter betreiben will und wir jetzt aber dazu bitte nicht mehr weitermachen sollen und auch nicht mehr mit ihrem alten Anwalt reden, dem sie jetzt sozusagen dann ihr Vertrauen entzieht.
Genau, also sie ließ uns eigentlich wissen, dass sie jetzt bitte davon ausgeht, dass wir dann auch aufhören zu recherchieren, so als läge das dann irgendwie in ihrer Entscheidung. Also klar hat sie am Anfang uns all diese Unterlagen und diese Zugänge gegeben, aber als Journalist sind wir natürlich immer unabhängig und können dann selber entscheiden, wann wir etwas recherchierungswürdig finden oder nicht. Sie wollte das aber jetzt damit dann belassen, so nach einem Jahr Aufregung und wirklich viel Zeit und Mühen, die wir und sie ja auch da reingesteckt haben. Nö, also vielen Dank für ihre bisherige Arbeit, aber damit sieht sie es jetzt als erledigt an. Und dieser Ton, den sie dann noch anschnitt in den kurzen Nachrichten, war auch wirklich nochmal deutlich mit mehr Abstand formuliert und irgendwie feindseliger, hatte ich das Gefühl. Und sie ging voll auf diese Sache ein, die ich ja selber auch so empfunden hatte während dieses Gesprächs in NRW, dass sie fand, dass quasi drei Männer ihr da Unrecht getan hätten und ihr Anwalt ihr in den Rücken gefallen wäre. Und Ich meine, das schockierte mich wiederum so ein bisschen, weil diese Einsicht, auf die ich da gehofft hatte, offenbar überhaupt nicht eingetreten war. Und es gab uns ja auch so ein bisschen nochmal zu denken in der Frage, können wir das überhaupt alles aufschreiben? Weil das hatten wir uns natürlich immer auch gefragt. Also ist die Frau vielleicht so gefangen in ihrer Gedankenwelt, dass man ihr da Unrecht tut, wenn man darüber schreibt, weil sie einfach nicht anders kann, als sich so zu verhalten, wie sie sich verhält. Aber wir merkten ja da wieder, sie macht halt weiter. Also sie ist ja schon verurteilt worden, sie saß ja schon im Gefängnis, sie könnte jetzt auch einfach ein anderes Leben beginnen, aber nein, sie sucht sich gerade einen neuen Anwalt, um weiterzumachen, weiter ihre vermeintliche Wahrheit durchzudrücken.
Und währenddessen haben wir ja auch nochmal rausgefunden, dass der Fall ja auch noch überhaupt nicht abgeschlossen war überhaupt, so, sondern also sie denkt schon sozusagen weiter, sie denkt schon dran, das Verfahren nochmal wieder aufzurollen, den Strafprozess gegen sie, aber selbst diese ganze Mafia-Erpressung und diese ganzen Vermögenswerte, um die es damals ging, um die geht es ja auch immer noch, bis zum heutigen Tag liefen ja damals sozusagen noch Prozesse, da ging es ja weiter.
Das ist das Faszinierende, also während sie versucht, das Urteil von damals nochmal neu aufrollen zu lassen, gibt es eigentlich noch Nachbeben quasi, dieses Ursprungserdbebens, was sie damals ausgelöst hat. Ich war dann in diesen Wochen nach diesem Gespräch dann an einem Freitag in Weilheim in Oberbayern vor dem Amtsgericht und da saßen sich gegenüber, großer Tag, ist ein bisschen untergegangen, ich war der einzige Zuschauer, aber es saßen sich gegenüber ihr Ex-Mann, Michael Peters und ihr Adoptivvater. Und das war natürlich ein besonderer Moment, diese zwei Figuren. Einen davon hatten wir ja schon getroffen. Den Ex-Mann habe ich zum ersten Mal tatsächlich gesehen. Diese zwei Figuren, die wir aus den ganzen Akten so bildlich und ausführlich schon kannten, zusammen im Gerichtssaal zu erleben. Die saßen da, weil sie darüber stritten, wie viel genau der Adoptivvater dem Ex-Mann noch schuldet wegen des Urteils.
Also 10 Jahre, nachdem dieses Urteil gesprochen ist, streiten die immer noch um Details.
Die streiten immer noch um Details und der Hauptstreitpunkt ist dieser vermeintliche Jawlensky, dieses Bild.
Immer noch, weil
wenn das echt wäre, die Argumentation kannten wir ja schon, dann wäre die Schuld quasi schon beglichen, weil dieses Bild ist ja im Besitz des Ex-Mannes und das wäre ja dann viele Millionen wert. Und der Insolvenzverwalter des Adoptivvaters stritt da quasi mit dem Ex-Mann, der ganz adretter, eloquenter, sehr sachlicher Mann da war vor Gericht. Und beide Männer redeten, weil sie auch beide sehr gut ausgebildete Juristen sind, sehr viel. Und die Richterin war irgendwann ziemlich erschöpft und musste dann auch irgendwann sagen, so, sie ist ja auch keine Kunstsachverständige. Sie weiß nicht, ob dieser Jawlensky echt ist oder nicht. Das ist auch nicht die Aufgabe des Amtsgerichts Weilheim, darüber zu entscheiden. Und sie hat dann irgendwann auch gesagt, so, sie versteht schon, dass diese Frau offenbar verrückte Dinge getan hat, aber sie kann hier jetzt auch nicht klären, was genau da vorgefallen ist. Es geht ja hier eigentlich nur um eine ganz nüchterne Frage, wie viel schuldet Person A, Person B. Und trotzdem wurde selbst dieser kleine Gerichtssaal, einziger Zuschauer war ich, wieder zu der Bühne dieses großen Schauspiels und dieser ganzen Dramen, die vor 10 Jahren und weit davor schon stattgefunden hatten. Und der Adoptivvater rief irgendwann nur, ich war auch ihr Sklave, als der Ex-Mann gesagt hatte, dass ihm viel übler mitgespielt worden war. Also es war wirklich ein wirklich absurdes Theater, was da aufgeführt wurde vor dieser kleinen Kulisse. Und es gab mir mal wieder einfach so zu denken, weil so ganz klar war, die Frau, die gar nicht anwesend war in Weilheim, war da am präsentesten. Es war wieder diese Figur, die alle um den Verstand zu bringen schien, weil so viel über diese ganzen alten Geschichten geredet wurde und so weiter, bis der Amtsrichterin wirklich nach 3 Stunden der Kopf schwirrte und sie sagte, sie müssen das jetzt hier irgendwie mal vertagen und sie kommt dann irgendwann zu einer Entscheidung, was jetzt die genaue Schuld angeht.
Also es hört einfach nicht auf.
Es hört nicht auf. Das war wirklich also ein Freitag 10 Jahre später in Oberbayern und immer noch geht es um diese ganzen verrückten Mafia-Geschichten. Und für mich natürlich interessant an dem Tag dann, war der Versuch, mit dem Ex-Mann auch ins Gespräch zu kommen. Weil den haben wir bisher noch nicht getroffen und der hielt sich sehr bedeckt und hat natürlich auch kein großes Interesse, dass diese Geschichte, die für ihn ja sehr peinlich war, in der Presse heutzutage nochmal ausführlich aufgerollt wird. Er hat sich dann auch ziemlich schnell an mir vorbeigedrängt am Ausgang des Amtsgerichts und ich hatte aber noch die Chance, ihm meine Visitenkarte zu geben und ihm zu sagen, dass wir uns wirklich sehr freuen würden, wenn wir mit ihm mal ins Gespräch kommen könnten und dass wir per Mail vielleicht mal was verabreden können. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht so sehr viel Hoffnung, dass er darauf eingeht. Denn wie alle, die da in dem Gerichtssaal saßen, der wollte nur noch weg von diesen alten Geschichten, nur noch weg von dieser Frau.
Der Ex-Mann Michael Peters ist ja die letzte Figur in dieser Geschichte, mit der wir noch nicht gesprochen haben. Auf unsere Mails hat er bisher nicht reagiert. Aber nachdem Patrick ihn am Gericht getroffen und angesprochen hat, antwortet er auf unsere Bitte um ein Treffen. Wir schreiben ihm, dass wir uns schon lange mit dem Fall beschäftigen und auch zu dem Bild, diesem angeblichen Jawlensky, schon recherchiert haben. Und es gerne mal im Original sehen würden. Darauf antwortet er uns.
Sehr geehrter Herr Krause, ich verstehe, dass Sie das Gemälde im Original sehen möchten. Würde mir auch so gehen.
Das Bild scheint auch ihn immer noch nicht loszulassen. Und für uns wäre ein Treffen mit ihm sehr wichtig. Denn um diese Geschichte endlich abschließen zu können, fehlen uns eigentlich nur noch zwei Dinge. Die Gewissheit über dieses mysteriöse Bild, das angeblich von Jawlensky stammen soll. Und uns fehlt noch das Gespräch mit Michael Peters, dem Ex-Mann. Wir schreiben ihm also, dass wir ihn gerne treffen würden und fragen, ob er das Bild mitbringen könnte. Und tatsächlich, er antwortet uns.
Sehr geehrter Herr Krause, ich denke, an einem Samstag oder Sonntag Ende Juli sollte das möglich sein. Ich würde dann zu Ihnen kommen und das Gemälde mitbringen.
Das war Waterloo, die sechste Folge von Die Mafia-Prinzessin. In der nächsten und letzten Folge.
Sehr wild gemalt. So, ja, ich kann jetzt mich nicht erinnern, dass ich andere Bilder von Jawlensky gesehen habe, die sozusagen so dick mit der Farbe umgegangen sind, aber da bin ich ja wirklich weit von einer Expertise entfernt.
Für mich ist dieses Thema damit privat. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Bitte grüßen Sie Herrn Bauer herzlich, mit freundlichen Grüßen, Katharina Peters.
Die Mafia-Prinzessin, ein Leben voller Lügen, ist ein Fayo Original, produziert vom SZ-Magazin und der Süddeutschen Zeitung. Redaktion und Autoren: Patrick Bauer und ich, Till Krause. Dramaturgie: Klaus Uhrig. Mitarbeit: Laura Terberl. Produktion und Regie: Carlo Sarski, mit Unterstützung von Vincent Vitus Leitgeb und Julia Ongert. Sounddesign: Bonnie Stoeff. Weitere Stimmen: Sandra Seefried, Sebastian Brummer, Mascha Müller und Benedikt Zimmermann. Redaktion FAYO: Isabel Lübert-Rhein und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAYO: Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.